Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um einen internistischen Notfall, der oft ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommt als der Herzinfarkt, der aber durchaus genauso bedrohlich werden kann, nämlich die Lungenembolie. Also wir wollen heute über die Lungenembolie sprechen. Was ist das eigentlich? Wie entsteht sie? Wie erkenne ich sie? Und hoffentlich auch, was können wir dagegen tun? Diese ganzen Fragen, da freue ich mich sehr darüber, dass ich die diskutieren darf mit meinem heutigen Gast, Dr. Maximilian Fädler. Er ist ärztlicher Leiter der internistischen Notfall- und Intensivmedizin am Klinikum Osnabrück. Und ich bin total begeistert, dass wir für diese Folge zusammengekommen sind, Max. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, David. Das kann ich nur zurückgeben. Freue mich auch sehr und will jetzt natürlich mit dir zusammen die Chance ergreifen, dass natürlich klar die Lungenarterienembolie zumindest in diesem Podcast jetzt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommt.
Wann hattest du in deiner Notaufnahme zuletzt einen Patienten oder eine Patientin mit Lungenembolie?
Also tatsächlich heute und war tatsächlich auch so, dass dieser Patient verstorben ist.
Oder das ist aber ein harter Einstieg.
Das ist ein total harter Auftakt.
Aber zeigt, womit wir es zu tun haben. Ja?
Absolut. Also dieser Patient durfte tatsächlich auch versterben, weil er eben schon sehr, sehr viele Komorbiditäten hatte, sehr viele Vorerkrankungen hatte, aus dem Pflegeheim kam. Also nur, weil man theoretisch eine Lungenarterienembolie hat, heißt es ja nicht unbedingt, dass man sie dann auch behandeln muss. Dann geht es natürlich immer darum zu prüfen, macht eine Therapie überhaupt Sinn? Was ist der mutmaßliche Wille? Und wo sehe ich mein Therapieziel? Und ehrlicherweise hatte dieser Patient bei den ganzen Vorerkrankungen mit dieser schweren Erkrankung dann kein wesentliches Therapieziel, sodass wir rein palliativ-supportive Therapie bei diesem Patienten gemacht haben.
Was ja auch ein Therapieziel ist, wie du sagst. Das heißt, da müssen wir uns dann auch mal drauf einstellen.
Absolut.
Lass uns mal so ein bisschen einkreisen, worüber wir eigentlich heute reden werden. Weil unter Herzinfarkt, wir hatten auch gerade erst eine Podcast-Folge dazu, aber bei Herzinfarkt kann man sich meistens gut was drunter vorstellen. Es gibt ein Blutgerinnsel, Herzkranzgefäß so verschlossen, dann hat man einen Herzinfarkt. Wie genau funktioniert das bei der Lungenembolie? Ist das quasi der Herzinfarkt der Lunge oder was passiert da?
Naja, also im Prinzip ist es ähnlich. Es betrifft nur andere Gefäße. Du hast einen großen Thrombus, der dann in den meisten Fällen an einem anderen Ort entsteht, also nicht in der Lunge per se selbst. Auch da gibt es natürlich Situationen, dass er in der Lunge entsteht, aber in den meisten Fällen eben peripher, in den Beinen, bei tiefen Beinvenenthrombosen. Und der wird dann eben zum Embolus, geht irgendwann auf die Reise und setzt sich dann natürlich im Kapillargeflecht dann eben der Lunge ab und sorgt dafür, dass es zur Obstruktion dann eben kommt. Und dann, und das habe ich ganz, ganz lange irgendwie nicht verstanden, ich glaube, dann braucht man tatsächlich auch die Klinik und die fulminante Klinik, dann eben tatsächlich das Rechtsherzversagen, wenn eben diese Lungenarterienembolie fulminant und akut auftritt.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, die Klinik ist wichtig. Was sind denn die wichtigsten Symptome? Gibt es da sowas wie beim Herzinfarkt, Schmerzen im linken Arm, plötzlicher Vernichtungsschmerz oder wie erkenne ich die Lungenembolie?
Man sagt ja auch, und das ist wieder eine ganz, ganz große Bandbreite, ist ein bunter Blumenstrauß an Symptomen. Und ich finde bei der Lungenarterienembolie nochmal mehr als beim Herzinfarkt, wo irgendwie typische AP häufig eben auftritt, ist es da auch so ein bisschen so ein Chamäleon. Also typisch und sensitiv ist natürlich eine Tachykardie. Typischerweise, wenn Patienten wirklich sehr, sehr schlecht sind, haben die Tachykardie als Rhythmusstörung, Sinusrhythmus bis 140, 150 grenzwertig. Die haben vielleicht eine Synkope. Es gab mal so eine schöne Studie, weiß nicht, ob du die kennst. Da war, glaube ich, jede sechste Synkope eine Lungenarterienembolie. Das glaube ich jetzt so im Real Life vielleicht nicht unbedingt, sondern es aber durchaus klar machen, wenn jetzt eine Rechtsherzbelastung ganz akut auftritt, dann kann es schon mal sein, dass der Patient eben mit einer wirklichen Synkope auch reagiert. Und das sollte uns tatsächlich auch hellhörig machen. Vielleicht ist dann ein Echo ganz wichtig. Dann natürlich Atemnot und das in unterschiedlicher Ausprägung. Das, was typischerweise so ist, ist, dass die Patienten tendenziell auch über längeren Zeitraum Atemnot haben, dass also diese Symptome häufig über längere Zeiträume entstehen. Ich sag mal, so ganz typisch sind so, ich fühle mich schon seit 2 Wochen irgendwie so schlecht. kurzatmig. Ich hatte davor vielleicht auch mal irgendwie Schmerzen im Bein und dann schleppen das die Patienten so ein bisschen mit sich rum. Und das wird dann dadurch akut, dass dann vielleicht das rechte Herz schon sehr, sehr stark arbeiten muss. Aber wenn dann die letzten Teile des Thrombus im Bein dann eben noch auf die Reise gehen, dass es sich dann eben akut verschlechtert und dann kommen sie typischerweise dann eben in die Notaufnahme. Oder auch dieser inspiratorisch verstärkte Schmerz bei der Einatmung, das tritt eben auch typischerweise auf. Fällt dir noch was auf bei den Symptomen?
Na, ich glaube, du hast schon sehr viel aufgezählt und was sich als Bild dann ja zeigt, ist so ein bisschen das Chamäleon, was du vorhin aufgeworfen hast. Das kann halt sehr unterschiedlich ausgeprägt und auch unterschiedlich akut sich zeigen. Ich glaube, dieser Verlauf, alles so ein bisschen und dann vielleicht schlechter werdend, da muss man dann an eine Lungenembolie denken. Aber dieses Kardinalsymptom wie beim Herzinfarkt, deshalb hatte ich das eben so gefragt. Ich glaube, das gibt es so nicht, weil es zu viele unterschiedliche Ausprägungen gibt.
Ja, absolut. Wenn so ein Patient in die Notaufnahme kommt, dann gibt es ja typischerweise diese Big Five der Notfallmedizin, der Herzinfarkt, die Aortendissektion. Aber dann kommt eben auch schon die Lungenarterienembolie, das Behave-Syndrom, Bohave-Syndrom und der Pneumothorax. Und die Lungenarterienembolie ist nicht umsonst in diesem Big Five eben drin, damit man eben auch daran denkt.
Wir fangen mal ein bisschen vorne an. Wenn wir jetzt an die Lungenembolie denken, gibt es ja auch vielleicht prädisponierende Faktoren. Und einen hast du auch bei deinem Patienten eben schon angesprochen. Wer bekommt so eine Lungenembolie typischerweise?
Typischerweise sind es Patienten, die, wenn wir jetzt mal an ältere Patienten denken, die immobil sind, die generell älter sind, sich weniger bewegen, die aber vielleicht auch Erkrankungen haben, die inflammatorisch sind. Patienten, die jetzt gerade zum Beispiel eine Grippe haben oder vielleicht eine Autoimmunerkrankung haben. Also auch in diesen Situationen sind sie deutlich gefährdeter als andere. Typischerweise Patienten mit Krebserkrankungen. Und dann gibt es natürlich noch so Besonderheiten, die, wenn man so an jüngere Patienten denkt, die man dann vielleicht diagnostiziert hat und dann auch nachbehandelt im PERT, dann fällt da auf, dass sie vielleicht einen Faktor 5 Leiden haben oder vielleicht noch andere hämostasiologische Grunderkrankungen. Das geht aber dann sehr ins Spezielle.
Wenn man über Risikofaktoren spricht, sagt man ja häufig auch was über Prävention. Kann ich irgendwas präventiv tun? Also gibt es sowas wie für den Herzinfarkt, Lebensstilmodifikation, dann kriege ich keine Lungenembolie?
Als Sekundärprophylaxe gibt es ja die Antikoagulation und das wird natürlich auch, je nachdem wie die Risikofaktoren eben da sind, na klar, diesen Patienten unter Umständen auch lebenslang empfohlen. Also als wirkliche Primärprophylaxe, klar, viel Bewegung, ein gesunder Lebensstil sollte selbstverständlich sein. Aber dann generell, wenn man eben einen prädisponierenden Faktor jetzt hat, wie eine Krebserkrankung, ist ja initial, wenn man so eine Lungenarterienembolie noch hatte, noch keine Antikoagulation empfohlen. Wenn man dann aber zum Beispiel im Krankenhaus liegt oder immobilisiert ist, zum Beispiel einen langen Weg jetzt vor sich hat, dann gibt es durchaus auch Situationen, wo man sich dann vielleicht niedermolekulares Heparin entweder als Thromboseprophylaxe dann eben verabreichen kann.
Okay, aber viel Sport oder anderes zur Vermeidung, höre ich daraus, gibt es jetzt nicht, obwohl wir ein paar prädisponierende Faktoren jetzt von dir schon gehört haben. Ne? Ist ja auch.
Ist ja anders als bei der Atherosklerose, ne?
Ja.
Es ist da eben deutlich schwieriger, ja, klar.
Okay, lass uns über die Erkennung nochmal sprechen der Lungenembolie. Die Symptome, haben wir ja schon gesagt, die sind nicht so klar, manchmal ein bisschen verwaschen, mal mehr, mal weniger. Wenn du jetzt einen Patienten hast in deiner Notaufnahme, stellen wir uns mal vor, ein Mann Mitte 50 hat akut einsetzende Luftnot, hat auch so ein bisschen Schmerzen in der Brust, sagt er, also geht ihm nicht gut. Das ist ja ein Patient, der könnte jetzt vieles haben. Du hast die Big Five auch schon gesagt. Das ist ja jetzt kein eindeutiger Patient, wo du sagst, ja, da diagnostiziere ich jetzt die Lungenembolie. Der könnte auch einen Herzinfarkt meinetwegen haben, hat Luftnot und Schmerzen in der Brust. Wie würdest du jetzt diagnostisch bei dem vorgehen, damit du dem die richtige Diagnose stellst?
Persönlich bin ich natürlich bei so einem Patienten, der Luftnot hat, vielleicht auch schon mal Thoraxschmerzen in der letzten Zeit hat, bin ich natürlich sehr, sehr weit auch bei der Anamnese. Hat er spezielle Risikofaktoren? Und am Ende, wenn jemand Luftnot hat und vielleicht auch Tachykard ist, ja, dann würde ich an die Lungenarterienembolie denken. Und dann gibt es zum Beispiel ein Wahrscheinlichkeitstool, ja auch, was man dann anwenden würde. Ich nehme jetzt persönlich immer den Weld-Score. Muss man nicht nehmen. Es gibt auch den Genfer-Score und arbeite dann raus. Ist jetzt das überhaupt wahrscheinlich, dass der eine Lungenarterienembolie hat? Oder ist es eher unwahrscheinlich? Und was in der Notaufnahme ja meistens auch erfolgt, ist ja eine Blutentnahme. Und meistens kriegt ihr einen Patienten mit Thoraxschmerzen oder einige bestimmen ja auch bei deutlicher Luftnot und einem umfangreichen kardiovaskulären Risikoprofil und der vielleicht in den letzten Tagen auch mal Thoraxschmerzen hatte, auch das Troponin. Am Ende bestimmen wir die D-Dimere, wenn der Weltscore uns anzeigt, dass eine Lungenarterienembolie unwahrscheinlich ist. Und mit der D-Dimeren, wenn die dann eben negativ sind, dann können wir schon mal eine Lungenarterienembolie relativ sicher ausschließen. Und vielleicht zu den D-Dimeren. Kennst du den Referenzwert für die D-Dimere und auch die angepassten, David?
Ich kenne den nicht. Ich würde nachgucken, wo der Wert so liegt.
Das bringt mich auch zu einer anderen interessanten Sache. Wir haben uns ja schon bequatscht und dann habe ich dir die lustige Frage gestellt, wie behandelt eigentlich der Rhythmologe die LAE? Weißt du, was du gesagt hast damals?
Habe ich schon wieder vergessen. Was habe ich gesagt?
Eigentlich gar nicht. Und das fand ich aber so passend, ja, weil natürlich die Spezialisierung, die geht immer weiter voran. Und am Ende ist es tatsächlich wichtig, wer die behandelt. Und das macht bei uns PERT Team, also ein Pulmonary Embolism Response Team. Und das ist tatsächlich auch total empfohlen, sowohl vom aktuellen Konsensuspapier. Es gibt auch Studiendaten, zum Beispiel aus Cleveland von John Bartolomei. Und die konnten zeigen, dass dadurch alleine, dass es ein Profi macht, so wie du eben die Ablation als Profi machst, dass dann die Mortalität eben sinkt, von 8% auf 4%. Es gibt weniger Blutungen, mehr interventionelle Therapien und vor allem auch eine schnellere Antikoagulation für die Patienten. Und das wäre, und ich habe aufgepasst, für mich auch ein klares Du, also so ein PERT-Team zu implementieren in der Klinik, halte ich für sehr sinnvoll. Und die, und jetzt lande ich bei den D-Dimeren, kennen dann natürlich auch die passenden Grenzwerte. Also nicht den Rhythmologen anrufen oder jemand anderen, sondern dann das PERT-Team. Und dann gibt es den altersadjustierten Wert, das ist total interessant. Das wusste ich lange nicht. Und der ist ganz einfach. Das heißt also, wenn ältere Patienten in der Notaufnahme sind, dann haben die in der Regel auch mehr D-Dimere. Der normale Referenzwert ist so unter 0,5. Wenn aber ein älterer Patient kommt, der jetzt 80, da liegt der Referenzwert bei 0,8. Also man rechnet ab dem 50. Lebensjahr pro Lebensjahrzehnt um 0,1 hoch. Dann gibt es noch den wahrscheinlichkeitsadjustierten Wert. Das heißt, wenn wir sagen, eine Lungenarterienembolie ist komplett unwahrscheinlich im Weltscore, dann würde man nicht den Referenzwert von 0,5 nehmen, dann würde man den von 1 nehmen. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Patientengruppe, die uns natürlich allen irgendwie ganz besonders ans Herz gewachsen sind, und das sind die schwangeren Patienten. Die haben unterschiedliche Referenzwerte für das Trimenon, zum Beispiel im ersten von unter 1,2 und dann ab dem Trimenon 2 und 3 sind so um die 3 so der Referenzwert, wo man sagen würde, das ist noch normal und alles, was da drüber ist, ist dann eben doch schon sehr, sehr auffällig. Also das zu den D-Dimeren und erstmal dazu, wie man so eine Lungenarterienembolie eher ausschließt. Was mich dann zum nächsten Punkt bringt, also was passiert denn dann jetzt, wenn der jetzt dann doch plötzlich die Lungenarterienembolie hat? Konkrete Frage an dich, David. Du würdest ein CT machen, oder?
Ich würde ein CT machen, um einmal sicherzugehen, wie sieht's denn da aus? Du hast wahrscheinlich im Kopf, man kann die Diagnose theoretisch auch vorher schon stellen.
Klar, genau wie du sagst, CT ist der absolute Goldstandard. Und das machen wir auch in wahrscheinlich über 95% der Fälle so. Aber du hast natürlich recht, es gibt Patienten, die können wir nicht ins CT legen. Warum nicht? Weil die sind so schlecht, dass sie wahrscheinlich, wenn man die dann hinlegt und dann für die paar Minuten ganz alleine lässt, dass sie wahrscheinlich in der Zeit dann versterben oder besonders eben gefährdet sind. Das könnte man dann auch einfach in einer farbkodierten Duplexsonographie, also man macht einen Schall der tiefen Beinvenen, und wenn man dann einen Thrombus hat und die haben typische Beschwerden für die LAE, dann kann man die LAE auch sichern. Ansonsten, na klar, das CT. Und jetzt, und das liegt mir auch immer ganz besonders am Herzen und kann ein ganz großer Tipp sein, auch für Leute, die das noch nicht implementiert haben, nach dem CT, das guckt sich natürlich der Radiologe an und unsere Radiologen sind auch im PERT mit drin. Und da ging jetzt einmal ganz große und dicke Grüße raus an Professor Bold und Professor Tombach. Die schreiben dann auch tatsächlich immer drunter, bitte PERT-Team empfehlen, sodass jede Lungenarterienembolie, die wir im CT sichten, anschließend mit dem PERT-PERL, also mit dem Leader des PERTs, besprochen wird. Da haben wir eine Rufnummer, die 4777, und die rufen dann alle Klinikärzte an, die den Befund dann eben sehen. Und dann werden da gesondert diese Patienten dann eben besprochen und eingeteilt. Und das ist noch ein Du, würde ich jetzt nochmal voranbringen, dann nicht den Befund zu lesen, sondern tatsächlich sich dieses CT anzugucken. Weil wenn man sich das ein paar Mal angeguckt hat, das ist gar nicht so schwer. Weil dann sieht man nämlich auch das RV-LV-Ratio, also die Rechtsherzbelastung ganz konkret. und kann darüber hinaus dann auch schließen, wie ist eigentlich die Mortalität? Weil wenn die wirklich zentral einschießen und eine hohe Thrombuslast haben, dann ist die Mortalität 17-fach gesteigert. Also Wahnsinn. Und man kann auch mit so ein bisschen Übung sagen, ist die Lungenarterienembolie eher älter oder weniger alt?
Ja, super. Also das ist sicherlich eine zentrale Diagnostik. Aber du hast gesagt, für manche Patienten muss man eben auch andere diagnostische Wege gehen. Es gibt ja noch andere diagnostische Methoden, sowas wie Ventilationsperfusionsszintigraphie. Spielt das überhaupt noch eine Rolle heutzutage?
Ja, schon.
Bei was für Patienten würdest du das machen?
Also machen wir bei Patienten, die vielleicht eher aufgrund der Strahlenbelastung jetzt kein CT haben sollen oder relativ häufig für eine Nachbehandlung. Also alle Patienten, die eine Lungenarterienembolie hatten, werden anschließend auch nachbehandelt. Und das ist ganz, ganz wichtig fürs PERT, ja. Also ein PERT ist nicht nur da, eine akute Lungenarterienembolie zu behandeln, sondern die eben auch nachzubehandeln. Jede Lungenarterienembolie muss anschließend dann nochmal gesehen werden nach 3 Monaten. Und der Punkt ist, wenn die dann nicht genauso beschwerdearm sind wie vorher, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und es gibt relativ klare Daten, gibt es die Fokusstudie. 2,8% der Menschen bekommen dann irgendwann eine CTEP, also eine Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Und das sorgt dafür, jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn jetzt der Patient 85 Jahre alt ist, aber wenn es junge Patienten sind, also jung, so wie wir beide oder vielleicht sogar noch jünger, ja, dann ist es tatsächlich so, dass diese Patienten sehr, sehr schnell dann sterben. Die haben eine hohe Mortalität und die gehen sonst unter, wenn man die nicht nachverfolgt. Und noch viel, viel mehr, und das fand ich noch interessanter, kriegen vielleicht keine CTEP, aber zumindest eine Pulmonary Disease. Das heißt also wirklich Einschränkungen in ihrer Lebensqualität nach der Lungenarterienembolie. Und auch diese Patienten muss man rausfinden. Und die kriegen dann so einen 6-Minuten-Gehtest, die kriegen Echo und dann vielleicht auch eine Szintigraphie, um zu gucken, sind da noch alte Anteile drin? Und dann würden wir die auch weiterschicken, zum Beispiel zu dir nach Hannover. Oder wenn die Thrombusanteile eher peripher sind, da kriegen sie dann Interventionen, um eben diese Thromben in der Lunge so ein bisschen an die Seite zu drücken, dass eben dieser pulmonale Hochdruck sich verringert. Oder zum Beispiel nach Homburg zu Professor Schäfers früher, der hat die Thrombektomien dann gemacht, wenn sie zentral waren.
Ich würde gerne auf die Therapie zu sprechen kommen, aber vorher noch eine letzte diagnostische Frage. Spielt das EKG für dich eine Rolle in der akuten Lungenembolie?
Also ich glaube, etwas weniger als für dich.
Ha.
Kann man jetzt so sagen? Also für mich spielt dann immer sehr, sehr schnell dann auch das Echo eine Rolle. Aber das bin ich. Wenn ich jetzt unsere Assistenten fragen würde, die würden wahrscheinlich noch erstmal aufs EKG gucken, weil sie vielleicht noch nicht so fit sind im Echo. Aber ja, vielleicht kannst du nochmal eben sagen, was ich da sehen könnte.
Naja, was man ja sehen kann, ist im EKG sicherlich die Rechtsherzbelastung, wenn sie denn da ist.
Durch den Rechtsschenkelblock.
Genau, man sieht einen inkompletten oder einen kompletten Rechtsschenkelblock. Man sieht häufig eine Sinustachykardie. Man kann auch T-Welleninversionen sehen. Man sieht manchmal diesen S1-Q3-Typ.
Ja.
Da sollte man auch mal an eine Lungenembolie zumindest denken. Man sieht auch manchmal Endstreckenveränderungen.
Absolut.
Aber natürlich haben sehr viele Patienten mit einer bedeutsamen Lungenembolie haben auch einfach ein normales EKG. Also das EKG hilft wahrscheinlich nicht genug weiter, aber es gibt eben EKG-Veränderungen und ich habe dir das gefragt, weil wir ja eingangs gesagt haben, dieses klinische Bild ist manchmal so ein bisschen unspezifisch und man weiß noch nicht so richtig, worauf läuft das jetzt gerade hinaus bei diesem Patienten, der sich irgendwie schlecht fühlt, und da gehört ein EKG, denke ich, schon dazu. Und wenn man dann schon in die Richtung Rechtsherzbelastung im EKG liest, dann hilft einem das vielleicht zumindest den nächsten diagnostischen Schritt. Aber ich würde die Diagnose natürlich nicht auf das EKG fußen.
Ja, total, genau wie du sagst. Das sind so diese kleinen Sachen. Und im EKG natürlich eine ganz große Sache, ja. Wenn ich dann Rechtsschenkelblock sehe oder eine Sinustachykardie, dann denke ich sofort an die Lungenarterienembolie und horche in mich rein. Ist das jetzt gerade wahrscheinlich oder ist was anderes viel wahrscheinlicher? Genau, und so kleine Sachen bringen uns dann eben darauf. Ja, absolut.
Okay, wenn wir die Diagnose jetzt gestellt haben, müssen wir akut irgendwas tun. Was muss ich jetzt mit diesem Patienten, wo ich das CT mir selber angeschaut habe, wie du gesagt hast, und die Diagnose gestellt habe, was muss ich jetzt als erstes und als zweites tun?
Bevor man handelt, kurz nachdenken.
Das ist immer gut.
Ich habe noch wieder ein Du. Ich habe ganz viele Dus. Ist das okay?
Du kannst hier alles erzählen.
Cool. Kenne die Klassifikation der Lungenarterienembolie. Warum? Für den Arzt, wenn der von dir korrigiert wird.
Ja, spätestens da, ne?
Absolut. aber auch, um einzuschätzen, wie schwer krank ist der eigentlich. Also diese Klassifikation gibt an, die 30-Tage-Mortalität, darauf beruht sie. Die wird einfach eingeteilt in High Risk, Intermediate und Low Risk. Und die Intermediates teilen sich noch einmal in High und Low. Also insgesamt gibt es 4 Felder. Und damit kann ich relativ klar dann auch sagen und einteilen, wie hoch ist die Sterblichkeit meines Patienten. Nämlich bei den High Risk 25-65%, also wahnsinnig hoch. Und bei den Low-Risk-Patienten eigentlich gar nicht vorhanden, ja. Und dann kann ich auch überlegen, naja, in welche Richtung geht denn das? Ist das im Patient, der muss jetzt auf die Intensivstation oder reanimiert werden? High Risk? Oder kann ich den vielleicht ambulant führen? Hast du eine Ahnung, was in diese Klassifikation, das sind gemeine Fragen, die ich jetzt stelle als Rhythmologe, ich weiß nicht. Ich könnte nicht die Hälfte der Fragen beantworten, die du mir als Rhythmologe stellen würdest. Aber hast du eine grobe Ahnung, David, was da drin ist in dieser Klassifikation?
Moment mal, ich dachte, ich stelle hier die Fragen.
Ich wollte dich mal testen.
Total gut. Naja, also so wie ich mich erinnere, geht es da unter anderem hämodynamische Stabilität.
Perfekt.
Und eben die Rechtsherzbelastungszeichen in der Bildgebung. Und es gibt noch den Lungenembolie Severity Index oder so.
Ja, den SPSI. Perfekt, ja.
Aber dann hört's auch mal auf. Das musst du jetzt weiter erklären.
Es ist das Troponin. Ja, also das ist noch ausstehend. Kardiale Biomarker, das Troponin. Dann die Rechtsherzbelastung. Dann der SPSI-Score. Den hast du genannt. Und da als kleine Eselsbrücke an alle. Ich merke mir den immer so. 110, 190. 110 ist die Tachykardie. Alles, was über 110 ist, Tachykard, kriegt einen Punkt. Blutdruck unter 100, ein Punkt. Sättigung unter 90, ein Punkt. Und dann fließt da noch ein, wenn die jetzt also herzinsuffizient sind vorher oder Cancer haben, dann gibt's eben auch einen Punkt. Und sobald die einen Punkt haben, ist es auch positiv. Und dann ist der Patient Frage, hämodynamisch instabil oder nicht. Und das ist leider noch so definiert in den Leitlinien als Blutdruck unter 90. Oder aber ein Blutdruckabfall über 40 mm Hg in, glaube 20 oder 30 Minuten, wo ich Fragen habe. Weil ich auch Patienten sehe, die haben Blutdruck von 140 zu 80 und sind im kardiogenen Schock. Also eigentlich müsste der Cardiac-Index da rein, aber ist jetzt halt noch nicht. Und dann kann man einteilen relativ einfach eben in diese Risikofaktoren. Und wenn wir jetzt einmal das besprechen, dann macht es vielleicht Sinn, einmal die High-Risk rauszunehmen und die Low-Risk. Und die Low-Risk, um damit anzufangen, die hätten ja alle 4 Sachen negativ. Also kein Troponin, keine Rechtsherzbelastung, kein SPSI und sind hämodynamisch völlig stabil. Und die sind aber auch super wichtig, diese Patienten, weil das sind Leute, die häufig in die Notaufnahme kommen und wo ich dann überlege, vielleicht auch als unerfahrener ärztlicher Kollege, was mache ich denn jetzt mit denen? Muss ich die jetzt stationär aufnehmen oder kann ich die ambulant behandeln? Und da hat sich so eine Gruppe aus Leiden von dem Kollegen Sodana Gedanken gemacht, die haben die Hestia-Kriterien entwickelt. Das sind so 10 Fragen, die muss man jetzt sicherlich nicht auswendig kennen, aber man sollte die mal gehört haben. Weil wenn man das nächste Mal so einen Fall hätte, dann kann man das mal eben googeln und kann diese Fragen durchgehen. Dann sind dann so Sachen wie, ist der Patient sauerstoffpflichtig, also hatte die Sättigung über 90? Hat er eine Diagnose der LAE unter bestehender Antikoagulation? Ist eine intravenöse Schmerztherapie innerhalb von 24 Stunden notwendig? Hat er eine Niereninsuffizienz, sprich Krea unter 30? Hat er eine Leberfunktionsstörung? Und wenn man alles mit Nein beantworten kann, dann sagt diese Arbeitsgruppe in einer tollen Studie, dann kannst du den jetzt auch nach Hause schicken, mit einer Antikorruption, na klar, über das PER-Team angebunden. Das heißt, der stellt sich in 3 Monaten wieder vor, ja, und gibt einmal an, mir geht es gut, ja. Aber dann kann man die tatsächlich auch wirklich nach Hause schicken und beruhigt sein. Und damit hat man viele Ressourcen gespart. Ich finde es dann immer ärgerlich, wenn diese Patienten dann für 2 oder 3 Tage aufgenommen werden, weil diese Therapie kann ambulant weiterlaufen.
Die brauchen ja alle Heparin, ne? Low Risk, High Risk wahrscheinlich. Wann beginne ich mit der Heparingabe und was gebe ich da als erstes?
Ja, das ist gut, dass du das sagst. Das wird nämlich tatsächlich häufig vergessen. Also zumindest der eine Punkt wird häufig vergessen. Der Patient, der eine hohe klinische Wahrscheinlichkeit hat, David, der muss vor dem CT das Heparin bekommen und nicht erst nach dem CT, wenn die Lungenarterienembolie dann wirklich gesichert ist, sondern in den Leitlinien steht ganz klar, Heparingabe bei hoher Wahrscheinlichkeit vor dem CT. Und das sind 80 Einheiten. Ich gebe das überschlagen für so einen 80-Kilo-Patienten, der kriegt 7000 Einheiten Heparin von mir, IV. Und dann gucke ich mal weiter, was aus dem CT da rauskommt. Und dann überlege ich mir, wie mache ich jetzt weiter? Mache ich jetzt eine Antikoagulation beim Low-Risk-Patienten oder muss ich den vielleicht ganz anders behandeln bei einem Intermediate-High-Risk-Patienten oder High-Risk-Patienten? Da gibt es ja dann auch noch ganz andere Möglichkeiten.
Ja, was sind denn die weiteren Möglichkeiten? Da könnten wir jetzt drauf zu sprechen kommen.
Okay, und dann würden wir mal jetzt die andere Extremgruppe vielleicht rausnehmen. Also Low-Risk haben wir gesprochen, dann sprechen wir mal die High-Risk. Also die, die wirklich, finde ich, sehr, sehr spannend sind und wo es da tatsächlich um Leben und Tod geht. Und klar ist, 20-65% dieser Patienten sterben. Und ich finde, das ist Wahnsinn. Also mir war nicht bewusst lange Zeit, dass die Gesamtsterblichkeit da so hoch ist. Was aber übrigens auch daran liegt, dass diese Patienten natürlich schon auch, ja, echt krank zu uns kommen. Und wenn sowas ist, muss man sich einmal eben Gedanken machen, ist es überhaupt sinnvoll und richtig, da eine Therapie zu beginnen? Denn nur weil ich einen Patienten sehe, der vielleicht eine beidseitig schwere Lungenarterienembolie hat, hat er aber vielleicht auch gar kein Therapieziel. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Man muss sich immer Gedanken machen, wenn man diesen Patienten sieht, wie waren seine Ressourcen auch schon vorher? Muss ich da jetzt eine ECMO einbauen als Therapie, ja, oder eine Lyse geben? Oder wie behandle ich meinen Patienten, wenn ich gar kein Therapieziel erkennen kann? Ja? Aber grundsätzlich zur Jetzt-Behandlung gibt es einmal die Möglichkeit der Lyse. Und da würde mich mal interessieren, hast du schon mal eine Lyse verabreicht bei Lungenarterienembolie? Oder wenn ja, wann war das letzte Mal?
Irgendwann in meiner Intensivzeit, aber die ist viele, viele Jahre her. Also ich könnte es dir jetzt nicht mehr anbauen.
Soll ich dir was sagen? Mir geht es fast ähnlich. Weshalb ich mich überhaupt mit diesem Thema so beschäftige, es war eine Situation, als junger Assistent 2017 auf der Intensivstation bei uns, war noch nicht lange Arzt, hatte ich eine 25-jährige Patientin, die kam zu uns, also wirklich beidseitige Lungenarterienembolie, schwerst krank, Tachykard bis 150. Du sahst der an, diese Patienten, die kaltschweißig sind, wo du weißt, okay, die hat echt ein Problem. Und die hatte ein Laktat von 8 in der ersten BGA, 15 Liter Sauerstoff, die war echt super schwer krank. Und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich habe dann das Echo gemacht und dann habe ich diese wahnsinnige Rechtsherzbelastung das erste Mal gesehen. Also dieser rechte Ventrikel, der so richtig breit und weit ist und der linke, der also annähernd leer schlägt. Und das war Wahnsinn, so zu sehen und auch eben diese Patientin zu sehen, wie schlecht die ist. Und ich hatte dann echt Stress und habe dann meinen Oberarzt angerufen und habe gesagt, ey, hör mal zu. Ich habe eine 25-jährige Patientin, die hat eine beidseitige Lungenarterienembolie, die hat ein Laktat von 8, die ist Tachykard bis 140, mit 15 Liter Sauerstoff. Ich glaube, die stirbt. Ich glaube, die braucht jetzt eine Lyse. Und dann hat er mich gefragt, wie ist denn der Blutdruck? Ja, 140-80. Und dann sagte er, na, warte nochmal. Und ich finde, in diesem na, warte nochmal ist dann auch immer so ein bisschen die Sorge vor den Komplikationen der Lyse. Und ich habe dann 10 Minuten später angerufen, nachdem es der Patientin weiterhin noch schlechter ging, Laktat war weiter angestiegen. Die hatte dann nur noch eine Sättigung von 85%. Ich habe dir dann die Lyse gegeben. Und dann war es tatsächlich so, dass sich die nächsten 10 Minuten natürlich nichts getan hat, weil auch diese Patientin typischerweise gesagt, sie hat diese Beschwerden im Prinzip schon seit 2 Wochen. Aber von einer Stunde wurde es dann ganz akut. Und am Ende war es dann so, dass ich diese Patientin dann intubiert habe. Und dann ist was passiert? Dann habe ich sie reanimiert. Dann anschließend, nach 20 Minuten, war sie dann wieder hier am Rosk, hat einen Kreislauf. Und dann hat es aber nochmal so 20, 30, 40 Minuten gedauert, dann wurde sie wieder hochinstabil. Dann hat sie tatsächlich angefangen zu bluten nach dieser Lyse und Reanimation, ist dann tatsächlich bei uns auf der Intensivstation verstorben. Und ich kann aber sagen, also das hat mich sehr, sehr mitgenommen, emotional auch verfolgt bis heute. Und dahinter auch die große Motivation, tatsächlich die Lungenarterienembolie, weil ich mich sehr, sehr viel dann mit dem Thema beschäftigt und würde heute sagen, auch wenn man das natürlich nie sagen kann, aber diese Patientin würde heute bei uns überleben.
Was würdest du heute anders machen, dass du sagst, heute würde ich überleben? Die Mortalität ist ja hoch bei Lungenembolie, hast du eben gesagt. Was würdest du heute anders machen?
Ich würde heute dieser Patientin, wenn sie so hoch instabil ist, würde ich keine Lyse geben. Auch, und das ist ganz klar, das ist eigentlich eine 1b-Empfehlung, ich würde der Patientin initial eine ECMO legen, wenn sie so instabil ist, als Wach-ECMO. Aber auch da muss man auf die Ressourcen gucken, welche man eben zur Verfügung hat. Vielleicht ein kurzes Wort zur Lyse. Wann wirkt eine Lyse bei Patienten ganz toll? Wenn dieser Thrombus sehr, sehr schnell entstanden ist. Dann, wenn es junge Patienten sind, die zum Beispiel ganz hohe Risikofaktoren haben, die gehen in den Flieger vorher super gut drauf, ja, also haben einen tollen Urlaub hinter sich gebracht. Und im Flieger passiert dann Folgendes, die kriegen diese Thrombose und dann richtig groß und das steigt dann auf. Also so eine Flughafengeschichte. Ohne Beschwerden, wo das sehr, sehr schnell entstanden ist, dann kann ich das weglysieren. Aber das, was ich sehe, ist, wenn ich Thrombektomien mache, diese Thromben sind in den meisten Fällen umgebaut. Das heißt, wenn ich eine Lyse gebe, habe ich dadurch gar keinen großen Effekt. In diesen Fällen zumindest. Und dann ist es schwierig. Wenn man jetzt über die Daten einmal der Lyse spricht, weil am Ende müssen wir auch evidenzbasiert arbeiten, ist ganz wichtig. Dann gibt es eine 1b-Empfehlung 2019 in den Leitlinien zur Lyse. Allerdings muss man, glaube ich, sagen, die Leitlinienautoren haben da ziemlich hart mit sich gerungen, weil diese Daten basieren auf einer Meta-Analyse von 2015. Und da gibt es nur eine einzige Studie, die dieser Meta-Analyse die statistische Signifikanz garantiert. Und das ist eine Studie, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in 8 Patienten, 1995 gemacht in Mexiko. Diese 8 Patienten wurden randomisiert. Und 4 haben mit Lyse überlebt, wurden allerdings nach 1,5 Stunden behandelt. Und die anderen 4 sind alle verstorben und wurden allerdings erst nach 34 Stunden behandelt. Das heißt also, Lyse kann man geben, ist eine 1b-Empfehlung. Und, glaube ich, muss man auch geben, wenn es indiziert ist und man hat keine anderen Ressourcen. Aber man muss die Daten kennen, ja. Und wird in vielen Fällen damit leider keinen großen Erfolg haben und viele Nebenwirkungen natürlich auch. Insbesondere dann, wenn der Patient kurz davor ist, reanimationspflichtig zu werden, wohingegen die ECMO und das als großer Benefit jetzt, als VA-ECMO, na klar, vor dem rechten Ventrikel 5 Liter abzieht und das Blut in den linken Kreislauf zurückgibt. Und dadurch ist das Problem der Lungenarterienembolie sofort mehr oder weniger behoben, nämlich die Rechtsherzbelastung. Das ist das, was die Patienten umbringt. Nicht, dass die jetzt weniger Sauerstoff bekommen, sondern per se ist es die akute Rechtsherzbelastung. Und das ist auch der Grund, weshalb unsere Patientin damals 2017 unter anderem auch reanimationspflichtig wurde nach der Intubation. Denn wenn du die intubierst, dann leitest du ja ein, der Kreislauf geht runter und du hast ungefähr 500 Millionen Alveolen bei dir und mit jedem Atemzug, mit dem positiven Beatmungsdruck vergrößerst du die Alveolen. Um diese Alveolen ist natürlich das Kapillargeflecht und das presst du dadurch ein bisschen zusammen. Und dann ist es natürlich klar, die Rechtsherzbelastung nimmt dann mit dieser Beatmung nochmal mehr zu. Und das hat der Patientin dann, naja, ich würde mal sagen, nochmal mehr dazu beigetragen, dass der Kreislauf eben versagt. Das Fass lief dann eben über. Und dann gibt es an dieser Stelle tatsächlich sogar ein Don't. Versuche eben diese Patienten mit dieser akuten Rechtsherzbelastung eben nicht zu intubieren, sondern immer nur dann, wenn du wirklich musst. Und wenn du nicht musst, dann versuche es eher nicht.
Und du hast es eben nur so in einem ganz kleinen Nebensatz gesagt, aber es gibt auch interventionelle Verfahren für die Behandlung. Was für eine Rolle spielt das jetzt für dich oder insgesamt für Kliniken in Deutschland?
Ich glaube, eine zunehmend größere Rolle, David. Allerdings muss man sagen, auch da, wenn man über Evidenz redet, die ist im Prinzip nahezu nicht da. Und ich glaube, das muss man immer voranhaben, wenn man so über neue Therapien spricht. Eigentlich fehlt uns dazu die Evidenz. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, deshalb habe ich das mit der Lyse angesprochen, ehrlicherweise fehlt uns da auch Evidenz. Also das ist natürlich ein Standardverfahren und etabliert über Jahre. Da hat ein Herr Goldhaber hat gesagt, in den 70er Jahren, glaube ich, immer, hat einen Kollegen angerufen, wie behandelst du den Herzinfarkt? Und dann sagte er, 100 Milligramm Lyse, dann mache ich das bei der Lungenarterienembolie auch. Und daher kommt die Dosis für die Lungenarterienembolie. Und das hat man über Jahre so gemacht und am Ende besteht der Datensatz aus 2000 Patienten mit sehr, sehr fraglicher statistischer Signifikanz. Und die neuen Verfahren tatsächlich, die sind in Registerdaten gut untersucht worden. Die sind sehr sicher. Da gibt's für die Thrombolyse, also da gibt's eine kathetergestützte Thrombolyse. Das ist ein Verfahren ECOS. Da legst du 2 Katheter in die Arteria pulmonalis, da wo eben der Thrombus ist. Das geht ganz, ganz einfach. Ist wie ein Rechtsherzkatheter. Und anschließend kommen die Patienten eben auf eine IMC-Station oder Intensivstation und kriegen dann pro Stunde 1 Milligramm dieser Lyse, zum Beispiel Aktylyse, eben über diesen Katheter. Und das wird dann noch mittels Ultraschall in den Körper gegeben, also lokal. Und du hast halt nicht deine 100 Milligramm, sondern du gibst 1 Milligramm pro Stunde über 6 Stunden. Das ist natürlich dann mit deutlich weniger Blutung assoziiert. Und das konnte man tatsächlich in diesen Registerdaten, aber auch in einer kleinen RCT, mit in der Ultima-Studie eben auch zeigen. Am Ende konnte man zeigen, dass die Mortalität so um die 1% liegt. Und was man aber vor allem zeigen konnte, ist, dass das schon eine Therapie ist, die effektiv ist und erstmal sicher ist. Aber was konnte man nicht sagen? Dass sie signifikant besser ist im Vergleich zu der Lyse oder der Antikoagulation. Weil diese Daten stehen für die kathetergestützte Lyse noch aus und es wird gerade in der aktuellen Studie HIPE-HITE untersucht. Und als Alternative dazu, da sind wir vielleicht bei den Patienten, die High-Risk sind, würde man bei hochinstabilen Patienten erst ein ECMO legen und dann eine Thrombektomie durchführen mit dem System zum Beispiel von Inari. Und da gibt es auch Registerdaten, so 1000 Patienten, auch mit einer Mortalität von 1%. Da gab es auch eine randomisierte Studie, die FLAME-Studie. Das waren insgesamt 106 Patienten. Und auch da war die Mortalität sehr, sehr gering, um die bei 2% oder 1,5% versus eben 25%. Aber es war eben keine gut gemachte, wirkliche RCT. Deshalb ist da noch Nachholbedarf. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren, auch da läuft eine Studie Peerless 2 und auch eine Studie für High-Risk-Patienten wird es wahrscheinlich geben. Das heißt, wenn diese Daten da sind, rechnen, glaube ich, ganz, ganz viele damit, dass dann auch die Leitlinien sagen, wir rücken die CDT mehr in den Fokus. Aktuell ist es nur eine 2A-Empfehlung.
Also wir brauchen noch mehr Studien, aber auch unsere aktuelle Therapie, hast du gesagt, mit zum Teil Studien von 8 Patienten, steht auf mehr einem Erfahrungsschatz als jetzt sehr vielen Daten. Aber trotzdem wissen wir ja, was vielleicht zu tun ist und was den Patienten dann am Ende nützt. So würde ich es vielleicht verstehen. Und wir müssen noch viel lernen, so wie überall, ne?
Ja, total. Also da gibt es ganz, ganz viel Unwissenheit, viel Gefühl. Und würde ich mir total wünschen, dass man das in adäquaten Studien auch abbildet, wenn es möglich ist.
Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz auf den Langzeitverlauf zu sprechen kommen. Das hast du auch vorhin schon mal kurz angesprochen, dass man die Patienten sicherlich nachsorgen sollte. Und du hast das sehr betont, dass sie irgendwie in eine strukturierte Betreuung gehören. Aber in Bezug auf die chronische Therapie, was sollte man dazu noch wissen nach einer Lungenembolie? Was ist danach wichtig?
Am Ende werden ja die Patienten eben ambulant entlassen und das ja dann mit einer Antikoagulation. Und die sollten die Patienten dann eben tunlichst auch einnehmen. Und ich finde es sehr seriös, dass man diese Patienten dann auch mit einem Plan entlässt und dass man sagt, wie lange sie die Antikoagulation jetzt einnehmen sollen. Weil wir ja nun mal auch eher die Experten sind, als es vielleicht der niedergelassene Hausarzt ist, der ja unterschiedlichste Erkrankungen abbilden muss und sich vielleicht mit den aktuellen Studien da gar nicht so sehr auskennt. Also konkret werden. Ich finde, es ist selten die 0 und die 1 bei der Lungenarterienembolie. Also auch da ist es sehr, sehr schwierig. Was steckt an Grund dahinter? Und danach bestimmt man auch die Länge der Antikoagulation. Hast du zum Beispiel einen Skiunfall, brichst dir das Bein und hast dann im Krankenhaus eine Thrombose und Lungenarterienembolie, dann ist es natürlich ein hoher Risikofaktor. Das heißt, du brauchst dann eine Antikoagulation nur für 3 oder 6 Monate. Hast du aber einen Risikofaktor, weil du jetzt eine Autoimmunerkrankung hast, die eben auch nie weggehen wird, oder du hast völlig unklar eine Lungenarterienembolie und dann kommen wir zur Nachbehandlung, schicken diese Patienten dann, wenn wir gar nicht genau wissen, was ist denn jetzt der Grund zum Hämostasiologen und er findet raus, dass du zum Beispiel Mutationen hast, Faktor 5 leiden, auch dann würde diese Antikoagulation nicht mehr 3 oder 6 Monate stattfinden, sondern dann aber eben lebenslang. Und ich finde, das ist nicht Aufgabe des Hausarztes, ganz alleine zu machen, sondern dann ist es wichtig, dass die Klinik diesen Patienten mit einem Plan entlässt. Und auch da kann ich wieder sagen, idealerweise gibt da die Empfehlung das PER-Team ab, die sich zumindest regelmäßig damit beschäftigen müssen. Und dann ist es bei vielen im Leben, wenn du was häufig machst, dann fällt es dir auch einfach.
Ja, finde ich wichtig. Und diese Patienten nicht zu verpassen und nur abzuschieben, hast du eben gesagt, ist, glaube ich, total wichtig. Okay, Max, wir kommen zum Ende für heute. Und du hast uns schon ein paar Do's und ich glaube ein Don't genannt. Aber eigentlich frage ich das die Gäste immer am Ende. Ich frage immer 3 Do's und 3 Don'ts, aber du darfst das natürlich variieren, wie du es für richtig hältst. Was sind deine Do's und Don'ts für die Lungenembolien?
Also erstes Do, und da würde ich tatsächlich alle motivieren, weil das ist, glaube ich, der Grundstein für was Gutes. Geht raus und gründet ein PERT, ja. Beschäftigt euch dann eben mit der Literatur und behandelt, dadurch, dass ihr ein PERT habt, eben viele Patienten. Und dann werdet ihr einen Unterschied machen in der Behandlung, ganz klar. Und macht dann, und das ist ganz wichtig, innerhalb des PERT-Teams eben Aussagen zur Antikoagulationsdauer und zur Nachverfolgung der LAE. Das ist mein erstes Do. Also gründet ein PERT. Das zweite Do ist, kenne die Diagnostik der Lungenarterienembolie mit den typischen Kriterien und CT. Guck dir das immer selber an. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kann man das sehr, sehr einfach einschätzen, wieso die Thrombuslast ist und vielleicht irgendwann auch das Alter. Das halte ich wichtig, um irgendwie auch weiterzukommen mit der Medizin. Und als drittes Du halte ich es für wesentlich, die unterschiedlichen Therapieoptionen zu kennen. Also Lyse, die Vereignung und dann die beiden unterschiedlichen Verfahren, die kathetergestützte Thrombolyse und die kathetergestützte Thrombektomie. Und dann eben die eigenen Ressourcen zu kennen. Was kann ich machen? Kann ich nur eine Lyse geben, weil ich vielleicht in einem kleinen Krankenhaus bin? Und brauche ich dann vielleicht auch Unterstützung und Hilfe und muss mir vielleicht dann Hilfe holen? Weil das wären so die drei Do's. Und als Don'ts, don't Lyse, wobei, na, nicht ganz. Ich würde mal sagen, nicht leichtfertig Lyse geben. Das ist, glaube ich, die ehrliche Geschichte. Obwohl es eine 1b-Empfehlung ist in den Leitlinien, die Daten sind da nicht so gut, dass wir Rechtfertigung haben, leichtfertig Lysen zu geben. 50% haben Kontraindikationen, die dann eine Lyse bekommen. Und von diesen 50% haben wiederum 50% trotzdem eine Lyse bekommen. Also das zeigt so ein bisschen auch, dass sie dann eben aber trotzdem nochmal gegeben wird. Aber was soll man machen, wenn man keine anderen Ressourcen zur Verfügung hat? Dann das zweite Don't ist, auch die neuen Therapien sind da, ja, die würde ich schon anwenden, aber eben auch nicht leichtfertig. Und das dritte Don't, und das ist mir tatsächlich leider schmerzhaft in Erinnerung geblieben, intubiere nur dann wirklich, wenn du musst, weil sonst tust du deinem Patienten damit nichts Gutes.
Lieber Max, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe viel mitgenommen, das nochmal so strukturiert mit dir durchzugehen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
David, ich danke dir. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich lade Sie herzlich ein zu den nächsten Folgen, die wir schon geplant haben. Es wird um Mentoring gehen in der Kardiologie und um Bildgebung. Ich glaube, beides wichtige Themen und ich freue mich auf interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerin. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören beim CardioBeat, dem Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.